Es ist mir wirklich eine ganz große Ehre, hier bei den Bibelvertiefungstagen in Neudorf dabei zu sein. Gerade in einer Zeit, wo viele sich immer weniger konzentrieren können, seid ihr hier, um wirklich Schwarzbrot zu kauen heute Abend. Noch dazu mit einem Thema, wo man nur staunen kann, dass eine Kirchgemeinde sich sowas aussucht. Ihr habt euch nicht etwa König David oder einen von den Bekannten ausgesucht, wie wir heute schon gehört haben, sondern heute Abend König Jerobeam. Damit seid ihr, wie ich finde, gehört ihr zu den außergewöhnlichsten Christen des Erzgebirges, dass ihr solche Themen wählt und dann auch noch in so großer Zahl hier seid, um euch das anzuhören. Nun fragt man sich, warum das Buch der Könige? Warum beschäftigt man sich mit Königen, die vor 3000 Jahren gelebt haben? Ist das so eine Form der Flucht, die wir vornehmen, dass wir sagen, möglichst weit weg aus der Realität, die wir gerade erleben, aus der komplizierten Welt, die wir gerade haben? Wir beschäftigen uns vielleicht auch aus therapeutischen Gründen mit jemandem, der so weit weg ist, dass es uns zum einen aus der Komplexität unseres Lebens ein Stück weit rauszieht und zum anderen wir uns da mit Dingen befassen, wo man das Gute von damals so romantisieren kann, dass man das Gefühl hat, früher war sowieso alles besser, oder das Böse und das Schlechte, was damals war, da kann man so auf Distanz gehen und sagen, wie konnten die nur damals? Man kann es richtig schön von sich wegschieben. Wir befassen uns mit Königen, da müssen wir uns nicht damit auseinandersetzen, wie kompliziert das ist mit Parlamenten, demokratischen Prozessen, verschiedenen Parteien in unserer Zeit. Schauen wir mal in die Monarchien von früher, in die Zeit, wo vielleicht scheinbar alles noch so klar und so einfach war, weniger Menschen, weniger verschiedene Lebensumstände, weniger Meinungen. Könnte man meinen, trifft es aber nicht ganz. Ist das die Haltung, mit der wir heute in die Geschichte schauen? Könnte man, nützt aber nichts. Und wäre bei den Inhalten der Geschichten, die wir uns anschauen wollen, auch überhaupt nicht angemessen. Wir haben es hier mit in diesen Geschichten, die wir heute und die dann auch in den nächsten Tagen noch drankommen, schlicht und einfach mit Menschsein zu tun. Und das hat sich ziemlich wenig verändert in den letzten 3000 Jahren. Die Art und Weise, wie wir als Menschen ticken, wie wir mit Konflikten, mit Krisen umgehen, wie unser Herz gestrickt ist, wie wir reagieren auf unsere Umwelt, hat sich viel, viel weniger verändert, als man meint. Klar, die Lebensumstände sind heute anders, unser Regierungssystem ist ein anderes, vieles hat sich verändert, aber der Mensch nicht wirklich. Und von daher glaube ich, dass das, was wir lesen und was wir uns hier ganz bewusst anschauen, sehr, sehr viel mit unserem eigenen Herzen zu tun hat, sehr viel damit zu tun hat, wie wir sind, wie wir mit Gott leben, wie Gott an uns handelt und wie wir auf ihn reagieren können. Von daher freue ich mich, einzutauchen in die Geschichte von König Jerobeam. Der Jens hat schon einiges gesagt. Es ist ein König, der in einer hochbrisanten Zeit regiert hat. Israel war zu dieser Zeit, als Jerobeam König wurde, hochpolarisiert. Eine hochpolarisierte Gesellschaft. Die Spannungen haben beinahe zum Bürgerkrieg geführt. Und zumindest haben sie dazu geführt, dass Israel zerbrochen ist in zwei Teile. Das war nochmal eine andere Nummer als damals der Zerbruch von Deutschland mit Ost- und Westdeutschland. Die Umstände waren andere. Auch die Gründe, wie es dazu kam und auch die Konsequenzen, die es dann für die Geschichte, für die folgende Geschichte hatte, war alles nochmal ein bisschen anders gelagert. Und trotzdem, so ahnungsweise, kann man vielleicht nachvollziehen, wie das ist, wenn ein Land zerbricht in zwei Hälften. Damals ist es zerbrochen in Nordreich und Südreich. Es gab also zwei Teile von Israel, 10 Stämme im Norden und die übrigen wenigen Stämme im Süden, genau genommen Juda und Benjamin, sind übrig geblieben mit der Hauptstadt Jerusalem. Und in dieser Zeit kam Jerobeam auf die Bildfläche, ein Enkel von einem Sohn Josefs, nämlich Ephraim. Er war ein Ephraimit. Sein Vorfahre war der Josef, der nach Ägypten verkauft wurde, der dort zum zweitmächtigsten Mann des Landes wurde, und der hatte zwei Söhne, das waren Ephraim und Manasse. Und Ephraim, das war die Familie, das war der Stamm, zu dem Jerobeam gehört hat. Er ist offenbar sehr früh ohne Vater aufgewachsen, bei seiner Mutter, die war Witwe. Und schon in jungen Jahren ist er dem König Salomo aufgefallen. Beim Bau der Stadtmauer in Jerusalem hat er sich offenbar ausgezeichnet durch seinen Fleiß, durch seine Zuverlässigkeit und wurde von Salomo, dem amtierenden König, entdeckt und befördert zu einem Beamten und Aufseher über die Arbeiter aus seinem Stamm. Zu dieser Zeit, wovon der wir jetzt reden, hatte Israel die größte Ausdehnung in der gesamten Geschichte unter Salomo. Unter Salomos Regentschaft war das Höchstmaß an Reichtum, an Größe, an Landesgröße und an Frieden erreicht. Und Salomo hat auch den Tempel dann in Jerusalem gebaut, den sein Vater David schon vorbereitet hatte. Und mitten in diese Zeit hinein wurde Jerobeam geboren. Und in dieser Zeit kam es in seinem Leben zu einem ganz entscheidenden Moment, wo sein Leben auf eine völlig neue Spur geleitet wurde, nämlich als er gerade über Land unterwegs war, außerhalb von Jerusalem, ist ihm auf einem Feldweg ein Prophet begegnet, der Prophet Ahia. Der steht vor ihm, nimmt einen neuen Mantel, zerreißt den in 12 Teile, so viel wie Israel Stämme hatte, und sagt zu Jerobeam: Nimm dir 10 davon, du wirst König werden über 10 Stämme Israels. Das Haus Salomos ist verworfen, wir haben auf Gott nicht gehört, und aufgrund dessen, dass David Gott so hingegeben gelebt hat, hat Gott gesagt, der Familie werden noch 2 Stämme bleiben, aber du wirst König über 10 Stämme Israels werden. Genau genommen hat er gesagt, dich aber will ich nehmen, dass du als König über alles herrschst, was deine Seele begehrt. Wir haben vorhin diesen Text gehört, dieser erste Text, der hier vorgelesen wurde, soll König über Israel werden, und ihm wird hier Wunderbares angekündigt, und genau genommen empfängt Jerobeam hier die Berufung, in die Fußstapfen Davids zu treten. Er sollte ein neuer David werden. David ist der Inbegriff eines guten Königs in Israel, eines Königs, der im Sinne Gottes regiert, und er sollte sozusagen David 2.0 werden, könnte man sagen, David der Zweite, er sollte diese Berufung leben. Und von dieser Prophetie hat offenbar der amtierende König Salomo erfahren und hat daraufhin versucht, Jerobeam zu töten. Er ist dann nach Ägypten geflohen, wie wir es vorhin schon gehört haben, und hat dort gewartet auf den Tod Salomos. Der ist dann eingetreten, Salomo ist gestorben und sein Sohn Rehabeam ist König geworden. Davon hat Jerobeam erfahren in Ägypten, also wir machen einen kurzen Abriss nochmal, so einen Flug über sein Leben, und dann bleiben wir nochmal an ganz entscheidenden Punkten hängen. Er kommt zurück nach Israel, geht gemeinsam mit dem Volk Israel zu dem neu gekrönten König Rehabeam und spricht zu ihm und sagt, dein Vater war hart und er hat ein schweres Joch auf unsere Schultern gelegt, erleichtere du uns unseren Dienst und unterjoche uns nicht als König, dann wollen wir dir nachfolgen. So kam das Volk und stand dort vor Rehabeam. Jerobeam, also der, um den es heute geht, war an dieser Stelle bereit, sich dem König Rehabeam unterzuordnen. Er war bereit, es völlig in Gottes Hände zu lassen, was aus dieser Prophetie einmal werden soll, dass er der neue König wird. Er war da, hat sich untergeordnet mit allem Volk und hat gesagt, wir sind bereit, uns dir als König zu fügen, wenn du nicht hart mit uns bist, wenn du uns nicht unterjochst. Und jetzt kommt es wirklich zu einer Episode, die kann einen nur aufregen, muss man sagen, wenn man das liest. Dieser junge König Rehabeam geht erstmal zu den alten Beratern seines Vaters und sagt, ihr habt es gehört, was das Volk will, die wollen, dass ich sie nicht unterjoche, was soll ich machen? Die alten Berater sagen, hör auf sie, wenn du jetzt freundlich zu denen bist, und wenn du mild mit denen umgehst, dann werden sie dir dein Leben lang folgen. Auf diesen Rat hatte Rehabeam keine Lust und er geht zu seinen gleichaltrigen Freunden, die mit ihm zusammen groß geworden sind, und sagt, was sagt ihr dazu? Und die sagen, lass dir bloß nicht vom Volk auf der Nase rumtanzen, du musst sie noch härter rannehmen als dein Vater, damit sie mal richtig merken, wer hier der König ist. Rehabeam hat es gefallen, was seine Freunde ihm gesagt haben. Er geht zum Volk und sagt ihnen, ich werde euch härter rannehmen, als mein Vater das getan hat. Also ich sage es mal jetzt mit meinen Worten. Bildet euch bloß nicht zu viel ein, ich bin jetzt hier König. Wir haben es hier mit dem radikalen Aufbegehren einer jungen Generation zu tun, die meint, dass es jetzt mal an der Zeit ist, die Zügel in die Hand zu nehmen und mal richtig durchzugreifen und die den Rat der alten Generation verachten. Also hier ist ein Generationenkonflikt, der hier ein Auslöser ist, und zwar der Auslöser für die Spaltung von ganz Israel. Das ist ein hochsensibler Punkt. Also ein Punkt, wo man aufhorchen muss und wo man schauen muss, was geschieht hier innerhalb nicht nur eines Volkes, sondern auch innerhalb der Herzen. Klar, es war der König. Rehabeam konnte das so machen, wenn er das so wollte. Aber es war gleichzeitig saudumm, muss man sagen. Und es war eine geistliche Katastrophe, wo er Israel hineingeführt hat. Vielleicht als kurze Bemerkung dazu. Arroganz und Ignoranz zwischen den Generationen hat immer zerstörerische Folgen. Damit bewegt man sich immer raus aus den Plänen Gottes. Da, wo ich mit Verachtung schaue auf die Generationen, die vor mir gewesen sind und glaube, dass ich das Rad neu erfinde und dass mit mir Gottes Geschichtsschreibung neu beginnt, in dem Moment bewege ich mich letztlich raus aus den Plänen Gottes. Ein demütiges Unterordnen unter den Rat auch der Generationen, die vor uns waren, und in Erkennen, dass ich nicht besser bin als die, die vor mir gewesen sind, ist letztlich die Grundlage für ein gesegnetes Leben. Das steht schon in den 10 Geboten drin, ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Das macht niemandem Spaß. Also es ist ja ein Wort an die jüngeren Generationen, an Kinder in Bezug auf ihre Eltern und die älteren Generationen. Das ist nicht was, was einem immer leicht fällt. Und gleichzeitig ist es unglaublich wichtig für den Segensweg, der mit einem selbst und auch mit einer Gemeinde und mit einem Volk geht, wie Gott mit uns weitergehen will. Das ist ein kleiner Tipp, letztlich muss man sagen, an jede Jugendbewegung, an jede Initiative, darüber zu wachen, wie wir über diejenigen denken, die vor uns waren und die den Weg vor uns gegangen sind. Das Ergebnis hier in diesem Fall war der Zerbruch von ganz Israel. Das Volk hat sich das angehört, was Rehabeam hier gesagt hat, und hat gesagt, auf keinen Fall, dann regier deine Stämme hier alleine, wir gehen. Und 10 Stämme Israels sind gegangen, haben Rehabeam nicht mehr als König anerkannt. Und Israel ist zerbrochen und die Prophetie Ahias hat sich erfüllt. Sie haben Jerobeam zu ihrem König gemacht vom Nordreich Israels. An diesem Punkt könnte man meinen, wie gut, dass Jerobeam da war, dass er zur Stelle war, dass er auf Gott gehört hat. Und jetzt geht eine wunderbare Geschichte los von seiner Königsherrschaft über 10 Stämme Israels. Er war tatsächlich dazu berufen, der neue König zu sein, ein König, wie David es einmal war. Aber sofort in diesem Moment, als Jerobeam König wurde, ein berufener Mann, der das tut, was Gott mit ihm vorhat, der sich nicht selbst in den Vordergrund gedrängt hat, der nicht gekämpft hat gegen den König Rehabeam, sondern er kam, als er gerufen wurde. Er wird König, bis dahin ist alles gut. Und dann geschieht etwas in seinem Herzen, was seine Berufung Stück für Stück untergräbt. Die wahre Bedrohung in unserem Leben für unsere Berufung und für den Weg, den Gott mit uns gehen will, die wahren Bedrohungen finden nie im Äußeren statt, sondern immer in unserem Herzen. Das, was uns aus der Bahn wirft, das, was uns rausbringt aus den Wegen, die Gott mit uns vorhat, sind nie Gegner im Äußeren. Das ist nie die Gesellschaft, nie die Welt, nie irgendwelche Regenten oder Irrlehrer oder Andersgläubige oder sonst irgendwas, sondern die größten Gefahren für unseren Weg mit Gott liegen immer darin, wie sich unser Herz entwickelt. Wie wir denken, wie wir persönlich auch mit Angst umgehen und wie wir mit unserem Ego umgehen. Die äußere Situation hier damals in Israel war erstmal die eines gespaltenen Volkes, also wie gesagt eine polarisierte Gesellschaft, eine krisengeschüttelte Zeit, Misstrauen gegen den amtierenden König in der Hauptstadt, also viel, viel Argwohn im Herzen gegen die Regierung. Und plötzlich entstanden ganz neue Fragen, auch im Herzen von Jerobeam. Denn in Jerusalem stand der neu gebaute Tempel, das Zentrum des geistlichen Lebens. Dorthin sind alle gegangen, um Opfer darzubringen und um Feste zu feiern. Dort wurde Gott angebetet. Aber was machen nun die Leute aus den 10 Stämmen in Nordisrael? Diese Frage fing an, in Jerobeams Herzen zu gären. Wie kann geistliches Leben stattfinden, wenn die Falschen sozusagen die Religion für sich gekapert haben, mitten in Jerusalem? Wenn der Tempel dort steht, wo die Falschen, wo der falsche Herrscher regiert, was sollen jetzt die eigenen Leute machen? Sollen wir sie dorthin gehen lassen, in die Einflusssphäre des falschen Regenten, des falschen Leiters? Was macht man, wenn der Falsche die Religion in seiner Hand hat? Was macht man, wenn jene, die nicht im Willen Gottes sind, das Haus Gottes leiten und verwalten? Was macht man in so einer Situation? Wenn die Leute dorthin gehen nach Jerusalem, werden sie womöglich infiltriert mit der Sicht Rehabiams und seinem Einfluss. Wenn sie dort ihre Opfer bringen, dann wird sich ihr Herz bestimmt dem König Rehabiam zuwenden, hat Jerobeam für sich gedacht. Und da hat das mit der Angst zu tun bekommen. Und zwar die Angst, Einfluss zu verlieren. Und das ist ein hochsensibler Punkt in seinem Leben und auch in unserem Leben. Was passiert, wenn man Angst bekommt, keinen Einfluss mehr zu haben? Und wenn man Angst bekommt, dass andere Einfluss ausüben, die einen falschen Einfluss ausüben? Wenn man sich Sorgen macht, dass die Herzen der Menschen denjenigen zu neigen, die man selbst nicht schätzt und wo man das für eine Gefahr hält und wo man sagt, das ist nicht gut, wenn die da hingehen. Was soll nur werden, wenn das ganze Nordreich Israels nach Jerusalem pilgert in die Einflusssphäre von Rehabiam? Wenn sie dort ihre Opfer bringen, werden sie sich bestimmt dem dortigen König zuwenden, war seine Sorge. Angst, dass die falschen Kräfte mehr Einfluss gewinnen und sich durchsetzen, war der Auslöser für den weiteren Weg, den Jerobeam hier gegangen ist. Und diese Angst ist erstmal total menschlich. Das ist eine Sorge, eine Angst, die in jedem Menschen drinstecken kann. Dass die Falschen ihren Einfluss geltend machen. Diese Angst, die ist auch typisch in Krisenzeiten und in einer polarisierten Gesellschaft. Und die Angst ist mitunter ja auch berechtigt. Ist ja nicht völlig abwegig, nicht völlig aus der Luft gegriffen. Aber diese Angst, die kann überstark und auch sehr giftig werden und innerhalb solcher komplexen Gesellschaftssituationen und auch innerhalb von einer Kirche, von einer Gemeinde, auch innerhalb einer Familie, kann das sehr, sehr giftig werden, wie man aus dieser Angst heraus dann reagiert und wie man handelt. Und genau hier an dieser Stelle setzt das Problem an, was in Jerobeams Leben dann übermächtig geworden ist, nämlich die Angst, dass die Falschen den Einfluss geltend machen, so berechtigt wie diese Angst auch war, auch so sachlich richtig wie die ist. Und es hätte sich sogar bewahrheiten können, also es ist nicht ganz falsch und dennoch sind wir alle herausgefordert, uns von dieser Angst freizumachen. Es ist wichtig, dass wir uns von dieser Angst freimachen, dass wir Einfluss verlieren könnten und dass die falschen Leute ihren Einfluss geltend machen. Und wir werden auch sehen, warum. Man wird nämlich ansonsten einen Kampf eintreten, der in die Irre führt. Wenn ich aus dieser Sorge heraus handle, wenn das ist, was mich treibt, dass ich mehr Einfluss gewinne und nicht die anderen, wird am Ende was bei rauskommen, was mitunter schlimmer ist als das, was ich abwenden wollte, als das, was ich verhindern wollte. Man wird zu Mitteln und Werkzeugen greifen, die sich am Ende als giftig entpuppen. Die Herzen von Menschen werden niemals gewonnen mit Mitteln von Macht und Stärke. Und das ist eine Erkenntnis, die überdeutlich wird, wenn man auf Jesus schaut. Wenn man sich fragt, wie gewinnt Gott auf dieser Erde? Wie gewinnt Gott in der Heilsgeschichte? Er gewinnt niemals mit Mitteln von Macht. Niemals mit Mitteln von Durchsetzungskraft und menschlicher Stärke. Wenn man sich anschaut, wie Jesus seinen Weg gegangen ist, mit welcher Herzenshaltung er gekommen ist, merken wir was völlig Gegenteiliges. Das Reich Gottes ist niemals darauf angewiesen, mit Mitteln der Macht Einfluss zu gewinnen. Die Herzen von Menschen, die werden auf diese Weise nicht gewonnen. Man kann vielleicht äußerlich Leute zur Raison rufen, man kann äußerlich versuchen, irgendwas neu zu sortieren, aber Herzen werden damit nicht gewonnen. Die Herzen von Menschen, die werden auch nicht gewonnen, indem man Polarisierung und Spaltung so zementiert, dass man es kaum noch umkehren kann wieder. Die Herzen von Menschen werden auch nicht gewonnen, indem man geistliche Alternativen schafft, die eine Rückkehr zur Einheit überflüssig und verzichtbar machen. Damit kann man vielleicht vordergründige Probleme im ersten Moment in den Griff bekommen, aber in der Tiefe fressen sich Entzweiung und neue Formen des Götzendienstes in die Herzen der Menschen hinein. Und das sieht man am Leben von Jerobeam in sehr eindrucksvoller Weise, wie wir gleich noch sehen werden. Die Herzen von Menschen, die werden langfristig immer gewonnen, indem man auf Machtmittel ganz bewusst verzichtet. Herzen von Menschen werden gewonnen, indem man das Ganze höher achtet als die eigene persönliche Durchsetzungsfähigkeit. Dass ich gehört werde und dass ich zum Zug komme und dass ich wahrgenommen werde. Die Herzen von Menschen werden gewonnen, indem man einen Kampf führt gegen die Angst und gegen die Egozentrik in sich selbst, anstatt dass man einen Kampf führt gegen andere Menschen. Und genau mit diesen Mitteln gewinnt Gott auf dieser Erde. Das ist das Evangelium. So ist Jesus gekommen. Und ganz vieles von dem hat übrigens David als König hervorragend gelebt. Bei allen Fehlern, die er gemacht hat. Aber war das eine Herzenshaltung, die er in sich hatte? Deswegen ist er auch zum Prototyp eines gottgefälligen Königs geworden in der Bibel, muss man sagen. Die Könige wurden immer daran gemessen, ob sie so waren wie David. Und genau an diesem Punkt ist Jerobeam gefallen. Das Übel begann mit der Angst vor Einflussverlust, was ihn umgetrieben hat. Er hat sich gesorgt, dass die Stämme Israels, wenn sie nach Jerusalem gehen, von Rehabeam abspenstig gemacht werden würden. Und inmitten dieser Polarisierung der Gesellschaft sorgt er sich letztlich darum, dass die Gegenseite zu viel Einfluss hat und er versucht, gegenzusteuern. Und zu diesem Zweck hat er auch noch den Glauben als Mittel des Machterhalts genutzt und hat damit den Glauben zu einem Spielball der Politik gemacht. Er hat pragmatische Gründe vorgeschoben, um neue Heiligtümer zu schaffen. Wir haben das vorhin schon gehört. Er hat 2 goldene Kälber aufgestellt als Tempelersatz, wo man anbeten kann, einen in Bethel und einen Kalb in Dan. Offiziell war die Begründung, damit die Wege nicht so weit sind, damit jeder jedem schneller möglich wird, Gott anzubeten und Glauben zu leben, dass man sozusagen die Kirche im Dorf lässt. Ist ja gar nicht so schlecht, die Begründung. Und trotzdem war hier was drin, was eigentlich von einer ganz anderen Seite herkam. Die pragmatischen Gründe, die im Vordergrund standen, waren nicht die wirklichen Gründe. Sondern in Wirklichkeit ging es ihm darum, dass er aus der Einflusssphäre Jerusalems herauskommt. Die Triebfeder seines Herzens war in Wirklichkeit die Angst, dass er Einfluss verlieren könnte. Er hätte sich einfach der Situation fügen sollen und es in Gottes Händen lassen. Es Gott überlassen, was werden wird. Mit seinem Königtum, mit dem Volk Israel, mit der Zerspaltung des Landes. Er hatte damals einen guten Start hingelegt und hat sich in die Situation gefügt und auf Gott vertraut. Und hier an dieser Stelle gärt es in ihm und er versucht, Einfluss zu gewinnen. Die Machtfrage, nämlich die Frage der Durchsetzung des Einflusses, führt ihn auf heimtückische Weise zum Götzendienst. Und das ist letztlich immer die Endkonsequenz von Stolz und von der Sucht nach Einflussnahme. Der Weg des eigenen Machterhalts, der mündet in der Endkonsequenz in Götzendienst. Ich will das versuchen zu erklären. Er hat 2 goldene Kälber aufgestellt. 2 sichtbare Symbole für Gottes Gegenwart sozusagen. Das hat er sich nicht neu ausgedacht, das hatte schon mal einer gemacht vor ihm, nämlich Aaron in der Wüste, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist in das verheißene Land. Waren sie plötzlich vor dem Problem, dass Mose, der Anführer, auf dem Berg oben war und nicht wiederkam, Gott sich auch nicht geäußert hat und das Volk wurde unruhig und hat Druck gemacht und hat gesagt, wenn jetzt nicht bald was losgeht und wenn Gott jetzt nicht redet und wenn nicht ein ordentlicher Leiter wiederkommt, dann gehen wir. Und die waren hochaggressiv. Und Aaron hat in dieser Situation, er wollte nicht das Volk in Abgötterei führen, in totalen Götzendienst, aber er hat gesagt, damit die jetzt hier was Greifbares, was Verfügbares haben, Damit die sehen, Gott ist da, Gott ist unter uns, hat er Gold eingesammelt und eingeschmolzen und ein Kalb dort errichtet und hingestellt und gesagt, hier, das ist der Gott, der euch aus Ägypten rausgeführt hat. Er hat Gott in die Verfügbarkeit hineingeholt, in die Sichtbarkeit, in das Greifbare, wo man sagen kann, ja, Gott ist da, Gott ist unter uns, er ist hier in unserem Volk. Und letztlich stehen solche goldenen Kälber fast sinnbildlich, muss man sagen, für Menschen, die dem Druck drohenden Einflussverlustes nicht standhalten und stattdessen eine Alternative schaffen müssen, um die Leute bei Laune zu halten. Etwas, was die Leute leichter schlucken können. So hat Jerobeam hier gemacht. Das Bedürfnis der Menschen war da, Gott irgendwo sichtbar zu haben, und er hat mitgeholfen, Gott sichtbar zu machen. Da, wo die Leute wohnen, hier einen, da einen, hat er auf den Höhen überall noch Heiligtümer errichtet, überall was geschaffen. Man könnte meinen, wunderbar, der hat den Glauben ins Land gebracht. Aber das, was er eigentlich gemacht hat, war zum einen die Spaltung Israels Stück für Stück zu verfestigen und fast unumkehrbar zu machen. Und das andere ist, dass er letztlich eine Sicht von Gott kultiviert hat im Volk, die immer mehr in die Irre geführt hat. Das kann übrigens in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden und auch in unserem persönlichen Wirken genauso geschehen. Diese Bewegungen, die da im Herzen los sind, die da losgehen, wie bei Jerobeam, das kann bei uns genauso passieren. Nämlich das Bedürfnis Menschen an mich, an meine Organisation, an meine Gemeinde, an die Bewegung, an das, wo ich mich dazugehörig fühle, an die Meinung, an die Blase, in der ich mich befinde, Menschen daran zu binden. Das kann allzu leicht dazu führen, dass ich einseitig letztlich bedürfnisorientiert den Glauben praktiziere und dabei aber auch verdrehe. Es ist ja so, das, was Aaron und was Jerobeam versucht haben, nämlich das Volk zu beruhigen, die sich gefragt haben, wo ist Gott hin? Wir finden Gott nicht. Gott redet gerade nicht. Und sie haben was geschaffen, um Gott irgendwie sichtbar zu machen, spürbar zu machen für das Volk. Das ist was, was uns als Christen immer wieder in ähnlicher oder in verwandter Weise auch passieren kann. Zum einen ist es natürlich ein Vorwurf, der oft auch Gemeinden und manchen christlichen Bewegungen gemacht wird, dass sie die Gegenwart Gottes inszenieren, dass da eine Show abläuft, dass man was ein bisschen nachhelfen will, damit Gott zu spüren ist, damit Gott zu hören ist, damit man Gott irgendwie erleben kann, dass man pusht und etwas nachhilft. Und genau das ist ja auch tatsächlich ein Problem. Da steckt tatsächlich das auch drin. Dass man sagt, vielleicht ganz unbewusst sagt, wir müssen hier einen Ort haben, wo Gott erlebbar wird. Und wenn es gerade aber nicht ist, was kann man tun, damit die Leute bleiben? Aber das, was dahinter steckt, letztlich diese Herzenshaltung, die gibt es auch in jeder anderen Spielart. Das kann ganz unterschiedlichste Formen annehmen. Das beginnt überall da bei uns, wo ein Ersatz für die authentische, aber eben unverfügbare Gegenwart Gottes geschaffen wird. Wo wir was Greifbares, was Verfügbares haben wollen. Billy Graham hat mal gesagt, 95% der heutigen Gemeindearbeit liefe wahrscheinlich einfach weiter, wenn der Heilige Geist von uns abgezogen werden würde. In der Urgemeinde wären 95% aller Gemeindetätigkeiten und Dienste wahrscheinlich zum Erliegen gekommen, wenn der Heilige Geist sich zurückgezogen hätte. Aber wie vieles tun wir, wie vieles läuft, wie vieles findet im Äußeren statt, auch an religiösen Dingen, die letztlich immer verfügbar sind, wo wir immer darin leben, aber wo die Frage ist, wie echt ist es im Inneren? Wie sehr kommen wir auch damit zurecht, wenn Gott nicht spricht? Wenn auch Nächte, auch geistliche Nächte hier und da einziehen. Versuchen wir dann was zu schaffen, irgendwas im Äußeren wieder zu finden, was uns beruhigt und was uns letztlich davon abhält, wirklich Gott zu suchen, auch in den tiefsten Tiefen und in den Momenten, wo er gerade nicht spricht, uns einfach auf Gott zu werfen, anstatt uns abzulenken und mit irgendwas zu betäuben. Das bedeutet nicht, dass wir alles, was wir für Gott und Menschen tun, jetzt extra schlecht vorbereiten sollten oder irgendwie gar nicht vorbereiten, damit wir Gott nicht in die Quere kommen und überhaupt nichts mehr gut machen und gut tun. Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Die Gnade Gottes, die fließt ja nicht stärker, wenn ich mich extra schlecht vorbereite oder extra dumm anstelle. Wir finden in der Bibel jede Menge Hinweise darauf, wie das aussehen kann, unser Bestes, also unsere menschlichen Fähigkeiten, das Beste unserer menschlichen Fähigkeiten zum Lob Gottes einzusetzen. Aber es geht einfach darum, sensibel dafür zu werden, wo die schleichenden Übergänge zwischen echter und falscher Gottesverehrung liegen. Wo mein Herz wirklich Gott zugeneigt ist oder wo es sich verliert in äußeren Ersatzdingen, Ersatzsymbolen, die letztlich Gott selbst und seine Gegenwart ersetzen. Wo ich vielleicht geistliche Dinge bewusst oder unbewusst instrumentalisiere, um auch etwas am Laufen zu halten. Vielleicht auch meinen Einfluss am Laufen zu halten. Das Problem beginnt oft da, wo mich die Angst treibt, dass mir die Leute davonrennen könnten. In dem Moment wird es wichtiger, vom Volk geachtet zu werden, als von Gott geachtet zu sein. Und genau das ist hier das Problem. Wir müssen lernen, letztlich Gott um seiner selbst willen zu suchen und nicht um seiner Segnungen willen, nicht um dessen willen, dass wir eine besondere Nummer sind in seinem Reich, eine besondere Position haben, dass wir in besonderer Weise auffallen, in besonderer Weise die Leute zu uns halten, sondern dass wir ihn suchen um seiner selbst willen. Erstmal egal, was dabei rausspringt. Egal, ob das floriert, wo ich dazugehöre. Die Kirchgemeinde, die Gruppe. Wir müssen auch dunkle Nächte aushalten, wo wir glauben, ohne zu schauen. Und wo wir nicht wissen, welche Dynamik entstehen wird. Wo wir nicht wissen, wie soll das sein, wie soll das werden, wenn die falschen Leute Einfluss entfalten. Am Ende ist es letztlich egal, ob ich mich in eine christliche Show flüchte, wo die Gegenwart Gottes künstlich imitiert wird, oder ob ich mich in selbstgenügsame Weltlichkeit meines Lebens flüchte, in der ich mir selbst zum Gott werde, oder ob ich mich in einen von Gott abschneidenden Humanismus flüchte, in der die Menschheit für mich zum Gott wird, oder ob ich mich in eine Gruppe flüchte, in eine Gemeinde, in eine Bewegung, die so selbstbewusst ist, dass mir diese Organisation, diese Gruppe zum Gott wird, meine Zugehörigkeit dazu mir zum Gott wird oder. Es kann ganz, ganz, ganz verschieden aussehen. Damit schaffen wir uns immer wieder ein neues goldenes Kalb, ein Ersatz, etwas Verfügbares, etwas, was im Sichtbaren ist. Ein Ersatz für die authentische, aber unverfügbare Gegenwart Gottes. Diese ganze Dynamik, die hat Jerobeam hier damals in den Götzendienst getrieben. Er hat, wie gesagt, Höhenheiligtümer errichtet, er hat Priester eingesetzt, jeden, der Lust hatte, konnte Priester werden. Das haben wir vorhin auch gehört. Da heißt es, er machte weiter Leute aus dem gesamten Volk zu Höhenpriestern. Wer Lust hatte, den weihte er, dass er ein Priester der Höhen wurde. Diese Sache wurde zur Sünde des Hauses Jerobeam. Also letztlich alle bei Laune halten. Letztlich geht es darum, keinen Einfluss zu verlieren. Er hat alternative Feste geschaffen zu dem, was in Jerusalem lief. Er hat selbst Opfer dargebracht. Die nächste Stufe in dem Ganzen ist dann, dass er angefangen hat, gegen jene zu kämpfen, die ihn dafür kritisiert haben. Ein anderer Prophet kam, hat ihn konfrontiert. Den wollte er sofort gefangen nehmen lassen. Wenn Gott nicht rechtzeitig eingegriffen hätte, wäre es aus gewesen mit diesem Propheten. Es ist immer das, was als nächstes dann kommt. Ein innerer Zorn auf diejenigen, die das kritisieren. Auf diejenigen, die das anprangern, die in mein Leben hineinsprechen und letztlich darauf hinweisen, dass etwas in die Irre gegangen ist. Und was dann noch automatisch geschieht, ist Stück für Stück der Verlust einer persönlichen inneren Gottesbeziehung. Dann findet Religion nur noch im Außen statt, nur noch im Äußeren. In dem, was man im Äußeren verrichtet und tut, aber der Glaube verschwindet aus dem Herzen. Bei Jerobeam wurde es sichtbar, als er diesen Propheten gefangen nehmen lassen wollte und hat seine Hand ausgestreckt nach ihm, ist seine Hand verdorrt. Und weil ihn Panik ergriffen hat, hat er gleich sozusagen die Kehrtwende hingelegt und den Propheten gebeten, dass er zu seinem Gott betet, damit ihm geholfen wird. Da merkt man, es ist nicht mehr sein Gott. Es ist der Gott des Propheten. der mit seinem Gott kommt. Aber Gott persönlich, die authentische Gottesbeziehung, ist aus seinem eigenen Herzen gewichen. Das Ende von seinem Königtum wird am Ende wieder durch diesen Propheten Ahia eingeläutet, von dem wir vorhin schon gehört haben. Normalerweise hätte er ein zweiter David werden sollen. Und stattdessen ist seine Berufung am Ende im Eimer gewesen. Das Endergebnis seines Weges ist mehr als traurig, muss man sagen. Hat leider kein Happy End, seine Geschichte. Von ihm wird gesagt, weil du es noch schlimmer getrieben hast als alle, die vor dir gewesen sind und hingegangen bist und dir andere Götter und gegossene Bilder gemacht hast, um mich zum Zorn zu reizen und mich hinter deinen Rücken geworfen hast. Also sozusagen, er hat Gott hinter sich gelassen. Er geht seinen Weg und tut, was er glaubt tun zu müssen, aber er hat nicht mehr gefragt, Gott, wo bist du in dem Ganzen? Gott, wo soll ich auf dich warten? Wann kommst du? Wann redest du? Wann willst du mir Einfluss geben? Wann möchtest du mit dem Volk etwas Neues tun? Wie willst du das Volk wieder heilen und zusammenbringen? Stattdessen hat er Spaltung vermehrt. Und dann heißt es, und ich werde hinter dem Haus Jerobeam her ausfegen, so wie man Kot ausfegt, bis es ganz mit ihm aus ist. Also man muss sagen, brutaler kann man fast nicht reden, wie Gott hier in das Leben von Jerobeam hineinspricht. Man muss sagen, also mit modernen Worten würde man sagen, Jerobeam, du hast Scheiße gebaut. Das ist das, was hier steht. Ich werde dich ausfegen wie Kot aus meinem Volk, aus meiner Gemeinde. Wie dramatisch ist das, wenn man berufen ist, ein zweiter David zu sein und am Ende man sagen muss, das, was geschehen ist, das, was übrig bleibt von seinem Königtum ist, dass Gott sagt, im Grunde ist es, als ob ich die Wohnung nochmal leer fege und den Kot rausfege, der hier im Raum liegt. Ein übleres Ende kann man eigentlich nicht nehmen in seiner Berufung. Und am Ende ist es sogar so, dass in den späteren Generationen von Königen immer wieder gesagt wird, wenn welche vom Glauben abgefallen sind, sie sind in den Wegen Jerobeams gegangen. Und wenn jemand zu Gott umgekehrt ist, dann heißt es, sie sind in den Wegen Davids gegangen. Also David und Jerobeam waren so das Gegensatzpaar unter den israelitischen Königen, obwohl Jerobeam berufen gewesen wäre, ein zweiter David zu sein. Und seine Erfolge, die er hatte, ob das nur wirtschaftliche, militärische, soziale Erfolge waren, sind so unbedeutend. Und was man merkt, worum es Gott am Ende geht, ist immer das Herz. Ob das Königtum jetzt in gesellschaftlicher Weise in allen Bereichen floriert hat oder nicht, ist am Ende gar nicht so entscheidend, sondern das Herz, mit dem man lebt, ist das, was am Ende über das gesamte Leben entscheidet. Was am Ende mal drüber steht. Wo man sich fragen kann, was steht am Ende über unserem Leben mal drüber? Ein Mann nach dem Herzen Gottes, so wie es bei David war? Oder letztlich in der tiefsten Tiefe unseres Herzens einer, der wie Jerobeam unterwegs war? Und der immer nur auf der Suche danach war, möglichst den Einfluss nicht zu verlieren, möglichst nicht die Kontrolle zu verlieren, möglichst den Stand zu halten, den man hat, möglichst nicht unterzugehen in menschlicher Weise, anstatt sich einfach auf Gott zu werfen und darauf warten, dass Gott einem den Platz gibt, wo man hingehört. Und ich wünsche uns, dass dieser Punkt in uns gärt. Und mir wurde gesagt, ich soll euch noch eine Hausaufgabe mitgeben. Das ist ja dann noch die Krönung dessen, dass ihr euch zum einen so einen Vortrag anhört und zum anderen dann noch Hausaufgaben machen sollt im Nachgang. Aber ich möchte einfach eine Frage noch mitgeben, die uns weiter bewegen kann, nachdem wir hier das Leben Jerobeams angeschaut haben, nämlich die Frage, wo fürchte ich gerade besonders meinen Einfluss zu verlieren? Dass man diese Frage mal in sich gern lässt und vielleicht auch im Gebet mit reinnimmt und fragt Gott, wo bin ich gerade in einer Situation, wo ich eigentlich Angst habe, zu wenig Einfluss zu haben, dass andere ihren Einfluss geltend machen. Und dann, wenn wir so einen Bereich feststellen in unserem Herzen, dass wir diesen Bereich immer wieder Gott hinlegen und dass wir uns entscheiden, ganz konsequent auf alle menschlichen Mittel von Macht und Manipulation zu verzichten, dass wir es komplett Gott überlassen, was daraus wird. Wenn wir in irgendeinem Bereich unseres Lebens, in unserer Familie, in der Gemeinde, in irgendeinem gesellschaftlichen Bereich das Gefühl haben, dass wir uns Sorgen zu wenig Einfluss zu haben, dass wir uns bewusst entscheiden, es Gott zu überlassen, was daraus wird. Dass wir das ins Gebet nehmen und dass wir auf alle Mittel von Macht und Manipulation konsequent verzichten. Gott helfe uns dabei. Amen. Ich möchte noch mal beten und die Dinge Gott einfach vorlegen. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du da bist. Auch wenn wir dich nicht sehen, auch wenn wir dich nicht immer hören und auch wenn wir Momente erleben, wo wir vielleicht auch eine Form der Gottesfinsternis in unserem Leben haben, wo wir uns fragen, wo du bist. Und ich bitte dich, dass wir das aushalten können und dass wir nicht einen künstlichen Ersatz dafür schaffen. Ich bitte dich, dass du uns belastbar machst, geistlich belastbar, aber auch in unserer Persönlichkeit, dass wir Spannungen, dass wir Krisen aushalten können, dass wir es auch aushalten können, wenn die Welt durcheinander geht, auch wenn Polarisierung da ist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns auf dich zu werfen, auf dich zu schauen, auf dich zu warten, dass wir uns mitfreuen, wenn du Einfluss nimmst, durch wen auch immer, dass wir uns mitfreuen können, Herr, wenn Einheit entsteht, wenn Spaltung nicht um sich frisst, dass es uns kostbarer ist, wenn du zum Ziel kommst, auch wenn wir selbst dabei vielleicht keine überragende Rolle spielen, anstatt dass wir unseren Weg gehen, unser Reich bauen, unsere Einflusssphäre ausbauen wollen. Herr, ich bitte dich, dass du uns mit einem demütigen Herzen segnest, dass wir dir vertrauen können, dass deine Wege besser zum Ziel führen werden als jeden Weg, den wir uns selbst wählen könnten. Und ich bitte dich, dass du uns auch zur Ruhe kommen lässt, dass du uns Frieden darüber gibst, wo wir vielleicht im Moment merken, dass wir weniger Einfluss haben, als uns vielleicht lieb wäre in irgendeinem Bereich. Ich bitte dich, dass wir es aushalten können, wenn vielleicht der ein oder andere sich abwendet, aus welchen Gründen auch immer. Und dass wir es in deiner Hand lassen können. Wir wollen dir die Ehre geben und bitten dich, dass du auch hier diese Kirchgemeinde Neudorf segnest und mit deinem Geist erfüllst. Und dass es wirklich ein Ort ist und bleibt, wo man dir begegnet und wo man mit deiner Gegenwart vertraut ist. Danke, Herr, dass du hier bist. Amen.